Garten schon seit einigen Jahren so einige Brombeersträucher angepflanzt. Das ist eine schöne Sache, weil die Kinder das einfach lieben, diese leckeren Früchte ja selbst zu ernten und sich dann in den Mund zu stecken. Und wir haben uns im vergangenen Jahr eine ganze Menge Mühe gegeben, damit die Brombeeren gut wachsen und eben auch reichlich Frucht tragen. Ja, wir haben die Brombeersträucher rechtzeitig und ich glaube vorschriftsmäßig zurückgeschnitten. Wir haben die übrig gebliebenen Ruten eben angebunden, dass sie schön wachsen können. Wir haben sie im heißen Sommer mit reichlich Wasser versorgt. Und dann, als die Früchte so langsam wuchsen und es so auf die Ernte zuging, da haben wir unseren Brombeeren sogar noch so ein Netz spendiert, damit eben nicht die ganzen Vögel kommen und alle schönen Beeren auffressen. Aber dann, kurz bevor wir dann wirklich die Beeren hätten ernten können, da machten sich dann auf einmal, ja, ich glaube, es waren hunderte Fliegen über diese schönen Früchte her. So schnell es ging, haben wir noch versucht, so viel wie möglich zu retten, aber der Großteil, der ging dann doch verloren, der war einfach weg. Und ich war zugegebenermaßen schon ein bisschen enttäuscht, weil ich mir doch so viel Mühe gegeben hatte und das alles vergeblich war. Naja, ich hoffe jetzt auf diese Saison, dass es besser wird und dass da mehr bleibt. Mehr Frucht für uns. Um Frucht geht es auch im christlichen Leben. Gott wünscht sich das auch, dass in unserem Leben Frucht entsteht, die bleibt, dass unser Glaube nicht folgenlos bleibt, sondern dass da was wächst, dass da etwas hervorkommt, dass Frucht entsteht. Und damit das geschieht, müssen wir in unserem Glauben fest verwurzelt sein. Wir müssen da fest gegründet sein in dieser gesunden Lehre. Das sind sozusagen diese Vorbereitungs- und Pflegemaßnahmen, die es braucht, damit ein gläubiger Mensch Frucht hervorbringen kann. Deswegen lautet das Thema: Bring Frucht durch gesunde Lehre. Und das soll heute unsere kurze Reihe durch den kurzen Titusbrief abschließen. Bring Frucht durch gesunde Lehre, darum geht es nämlich in Titus 3. Und ich lese uns jetzt mal dieses Kapitel, diesen Text aus Titus 3. Paulus schreibt an Titus: Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit. Niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilandes, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Herrn, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr, und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist, und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so komm eilend zu mir nach Nikopolis, denn ich habe beschlossen, dort den Winter über zu bleiben. Zenas, den Rechtsgelehrten, und Apollos rüste gut aus zur Reise, damit ihnen nichts fehlt. Lass aber auch die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße alle, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Ich wir merken am Schluss diesen Briefcharakter, die Grüße, die Paulus noch übermittelt, aber wir beginnen mal mit den ersten Versen, wo so deutlich wird, dass gute Frucht aus dem Glauben erwächst. Sie wächst aus dem Glauben. Und dieser längere Abschnitt, das sind umfasst jetzt so die Verse 1 bis 8, den will ich uns kurz mal ein bisschen vorstellen, wie der so aufgebaut ist, damit wir einen kleinen Überblick bekommen. Wir haben dort in den ersten zwei Versen den Auftrag, den Gott, den Auftrag, den Paulus, dem Titus gibt, dass er ihn weitergeben soll, also diesen Auftrag, Frucht zu bringen. Dann haben wir in den Versen 3 bis 7 um die persönliche Veränderung, die man erlebt haben muss, als Grundlage dessen, als Grundlage Frucht bringen zu können. Und dann haben wir in Vers 8 nochmal, dass dieser Auftrag wiederholt wird. Also Vers 1 bis 2 der Auftrag, Vers 3 bis 7 die Grundlage, die persönliche Veränderung und Vers 8 eben der Auftrag wird wiederholt. Der Auftrag, Vers 1 und 2, erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit. Niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Ein Auftrag, wir könnten sagen, der so in zwei Richtungen geht, zwei Ziele hat. Einerseits ist das so hier in Richtung der Obrigkeit gedacht. Wir würden heute sagen, in Richtung des Staates, in Richtung der Öffentlichkeit gedacht. Christen sollen sich im öffentlichen Raum vorbildlich verhalten, sagt Paulus. Vorbildlich verhalten, das zeigt sich daran, dass sich gläubige Menschen der Gewalt, also der Gesetzgebung des Staates, unterordnen. Heißt dann zum Beispiel, dass Christen ihre Steuern bereitwillig bezahlen. Vielleicht nicht mit Begeisterung, aber sie machen es doch. Dass Christen Bauvorschriften akzeptieren oder Verkehrsregeln oder was es da sonst noch alles gibt. Und zwar nicht nur dann, wenn uns die Sinnhaftigkeit dieser Dinge einleuchtet, sondern eben auch in den ganzen anderen Fällen. Und dann ist es ja die Herausforderung. Und bedenken wir da auch, dass Paulus hier diesen Auftrag an seine Zeitgenossen weitergibt, als römische Kaiser herrschten. Diktatoren im Grunde, die keine Freunde von Demokratie und Menschenrechten gewesen waren. Trotzdem ist das der Auftrag, den Paulus den Christen hier gibt. Wie viel mehr sind dann erst wir aufgefordert, den staatlichen Regeln und Gesetzen zu folgen, auch wenn natürlich bei uns auch nicht alles prima und problemlos läuft. Das ist so die eine Richtung, ne? In Richtung Öffentlichkeit, Staat. Und dann gibt es diese andere Richtung, Vorbildlichkeit in privaten Beziehungen, so könnten wir sagen. Niemanden verleumden, nicht streiten, nicht gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Gegen alle Menschen. Unser persönliches Verhalten in allen menschlichen Beziehungen ist angesprochen. Also nicht nur in den dauerhaften Beziehungen zu Arbeitskollegen, vielleicht in der Nachbarschaft, in der Familie, zu Freunden. Nicht nur dort sollen wir angenehme Zeitgenossen sein, wo wir ja selbst auch davon etwas haben, ne, wo das dann so ein Geben und Nehmen ist. Bin ich heute nett, ist morgen der andere auch nett zu mir. Ne? So ist es ja üblicherweise. Nein, auch gegenüber den Menschen, die wir nie wieder treffen, sollen wir gütig sein und Sanftmut beweisen. Auch zum Beispiel gegenüber, ja, weiß ich nicht, der Tankstellenkassiererin irgendwo auf der Autobahn oder dem Busfahrer in der Großstadt, in allen menschlichen Beziehungen eben. Überall soll etwas zu sehen sein von dieser Freundlichkeit und Liebe Gottes, die ja in unser Leben getreten ist. Überall soll etwas wachsen als Frucht aus dieser Beziehung, als Frucht aus dieser Erfahrung der Freundlichkeit und Güte Gottes. Das heißt dann also auch zum Beispiel gegenüber dem unverschämten Kerl, der uns grundlos im Straßenverkehr anpöbelt, das kann man ja auch manchmal erleben, und wo wir versucht sind, dem mal richtig die Meinung zu geigen, außerdem war das eh grundlos, was er gemacht hat und wir sehen ihn sowieso nicht wieder, das heißt auch ihm gegenüber, sanftmütig und gütig zu bleiben. Niemanden verleumden eben, nicht streiten, gütig sein, Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Gar nicht so einfach. Also diese zweiseitige Herausforderung hier an uns, Frucht zu bringen in unserem Leben, einerseits in Richtung Öffentlichkeit, andererseits im privaten Bereich, ne? Einerseits sozusagen als Staatsbürger, andererseits in allen persönlichen Beziehungen und Kontakten. Frucht zu bringen, indem wir ein Verhalten pflegen, das einem Kind Gottes, jemanden, der Gottes Liebe, seine Güte und Freundlichkeit erfahren hat, würdig ist, was dazu passt. Dass wir das erfahren haben, Gottes Gnade, Gottes Liebe, seine Menschenfreundlichkeit, das ist die Grundlage, um solche Frucht zu bringen. Na, das sehen wir in Vers 3 bis 7. Paulus erinnert zunächst daran, was vorher war. Denn, also das, was jetzt kommt, was er jetzt ausführt, ist sozusagen die Begründung für diese Aufforderung vorher, worüber ich gerade gesprochen habe. Denn auch wir waren früher unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Paulus beschreibt hier also, dass wir früher, als wir Jesus Christus persönlich noch nicht kannten, falsch orientiert waren. Dass wir unverständlich waren. Er beschreibt weiter, dass wir ohne Jesus Christus geradezu gefangen waren, Gefangener unserer eigenen Begierden und Gelüsten, wie er es hier ausdrückt. Und er beschreibt, dass das schlimme Folgen hatte, Bosheit, Neid, Hass. Ein ziemlich düsteres Bild, was Paulus hier schreibt, zeichnet. Und doch nachvollziehbar, wenn man sich vor Augen hält, wie viel Streit es doch auf der Welt gibt. Und auch zwischen Leuten, die sich doch eigentlich verstehen müssten. In Familien und Nachbarschaften, in Bekanntschaften, in Freundeskreisen. Und mit welchen Boshaftigkeiten und Hinterlistigkeiten sich manchmal doch ganz normale Menschen bekriegen. Es stimmt. So ist der Mensch, der nicht durch Jesus Christus erlöst ist. Aber dann passiert etwas, dann geht etwas Neues los. Darüber erfahren wir jetzt hier in Vers 4, nämlich wie Gott dann eingriff. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes. Es wird also gesagt, dass Gott aktiv wird, dass Gott nicht länger zusieht, er schaut unserem Verderben nicht länger zu, sondern er ergreift die Initiative, er kommt in diese Welt, Gott erscheint. Er. Also der Allmächtige, der diese Welt geschaffen hat, der alles so in seiner Hand hält, der über alles herrscht, der große Gott, er erscheint auf dieser Welt. Und zwar nicht, um jetzt mal gründlich aufzuräumen, um jetzt mal Konsequenzen folgen zu lassen, um mit harter Hand dafür zu sorgen, dass jetzt wieder ordentliche Manieren einkehren. Nein, Gott erscheint in seiner Freundlichkeit, er erscheint in seiner Menschenliebe. Vers 5 geht's weiter. Er machte uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Gott rettet also nicht, er macht nicht selig, weil wir das verdient hätten, weil wir da Menschen darauf ein Anrecht hätten, weil das irgendwie ja so fair wäre. Es ist mit Gott nicht so wie ja, mit dem ADAC zum Beispiel. Ja, da ist man ja Mitglied. Man zahlt seinen Jahresbeitrag und dann wird man aus der Notlage, wenn man eine Panne hat, gerettet. Muss man nur anrufen, dann kommen die irgendwann. Darauf hat man Anspruch. Das ist so vereinbart. Das ist der Deal. Bei Gott ist es anders. Gott rettet aufgrund seiner Barmherzigkeit. Allein aufgrund seiner Barmherzigkeit, weil er uns Menschen sieht in unserem Elend, in dieser Hoffnungslosigkeit und weil er einfach es nicht übers Herz bringt, ja sein Angesicht jetzt abzuwenden und uns unserem Schicksal zu überlassen und zu sagen, ist halt so, jetzt bleibe ich hier, sitze auf meinem Thron und mir geht's ja gut. Nein. Gott bringt das nicht übers Herz. Er sieht uns Menschen, in unserer Situation, in unserer Hilfsbedürftigkeit und er spürt und er weiß, ich muss eingreifen. Und so greift er ein. Er rettet uns, er macht uns selig. Vers 5 bis 7, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Also Gott schenkt den Heiligen Geist und dieser Geist, das ist ja Gottes Gegenwart in uns sozusagen, er ist es, der uns die Augen für Gott öffnet. Er ist es, der uns die Augen für Gott öffnet. Durch den Geist erkennen wir, dass Gott da ist, dass es da einen Gott gibt, dass er Realität ist, dass das wirklich wahr ist. Durch den Geist fassen wir auch persönlichen Glauben an Jesus Christus, an ihn, dass er der Retter ist, für uns gesandt. Und durch den Geist werden wir dann auch verändert. Also langer Rede, kurzer Sinn. In Vers 4 bis 7, 4, 5, 6, 7, in diesen vier Versen, wo über unsere Rettung geschrieben wird, da gibt es nur einen, der aktiv ist. Gott selbst. Gott ist es, der die Initiative zu unserer Rettung ergreift. Gott ist es, der selbst auf unserer Welt erscheint. Gott ist es, der durch den Heiligen Geist in uns Glauben weckt und Veränderung schenkt. Gott allein handelt hier. Unsere Rettung ist allein, so könnten wir sagen, allein von A bis Z, von Anfang bis Ende, Gottes Werk. Und dieses Werk ist die Grundlage, um Frucht zu bringen. Das muss da sein, das muss gelegt sein, diese Grundlage muss da sein, um Frucht zu bringen. Das ist der Boden, aus dem die gute Frucht erwachsen kann. Hören wir jetzt darauf, wie Paulus Vers 8 diesen wichtigen Auftrag, Frucht zu bringen, erneut formuliert, wir hatten ihn ja schon in Vers 1 und 2 gehört und wie er ja, ihn jetzt hier, sage ich mal, modifiziert. Das ist gewisslich wahr und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, das, worüber wir gerade gesprochen haben, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Das ist gewisslich wahr und ich will, dass du das mit Ernst lehrst. Damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Paulus verknüpft hier an dieser Stelle diesen Auftrag, Frucht zu bringen, also sich mit guten Werken hervorzutun, mit dieser Lehre von unserer Rettung durch Gott allein. Das verknüpft er, das gehört zusammen. Da besteht ein Zusammenhang, sagt er. Er sagt, lieber Titus, du sollst diese eine Sache lehren, von der ich dir gerade so ausführlich geschrieben habe, damit alle Gläubigen sich mit guten Werken hervortun, damit sie Frucht bringen können. Mit anderen Worten, die Lehre von der Rettung allein durch Gott bewirkt, wenn sie geglaubt wird, wenn sie verinnerlicht wird, wenn sie aufgesogen wird, dann bewirkt sie gute Werke in unserem Leben. Die Lehre von der Rettung allein durch Gott bewirkt, wenn sie geglaubt und verinnerlicht, richtig aufgesogen ist, gute Werke in unserem Leben. Warum? Ist das wirklich so? Warum ist das so? Ich glaube, weil diese Lehre von unserer Rettung allein durch Gott uns demütig macht. Die Botschaft, dass unsere Rettung allein Gottes Werk ist, allein von ihm geschenkt, aus Gnade eben ein unverdientes Geschenk, diese Botschaft bewahrt uns vor Hochmut und Stolz. Diese Botschaft weist uns so den rechten Platz zu. Sie sagt uns, wir sind Beschenkte. Du bist ein Beschenkter. Du bist jemand, der empfangen hat. Von Gott begnadet. Und so macht uns diese Lehre, wenn sie geglaubt und verinnerlicht wird von unserem Herzen, sie macht uns von Herzen dankbar. Sie macht uns dankbar und zutiefst dienstbereit. Wer sich von Gott mit dem Größten und Wertvollsten beschenkt weiß, mit seiner Gnade, dessen Leben verändert sich. Nicht aus Zwang, nicht aus Disziplin, nicht aus gutem Vorsatz, sondern ganz von selbst, aus Dankbarkeit und Freude. Deswegen ist diese Botschaft von unserer Rettung allein durch den souveränen Gott so wichtig. Deshalb schreibt Paulus hier an Titus, ich will, nicht ich bitte dich oder so, oder achte doch mal drauf. Nein, ich will, dass du dies mit Ernst lehrst. Mit Ernst. Nicht so nebenbei. Betone das. Mit Ernst. Deshalb wird diese Botschaft immer wieder verkündigt. Von Titus soll sie immer wieder verkündigt werden. Und deshalb wird diese Botschaft immer wieder verkündigt, auch hier bei uns, auch wenn ich mich da wiederhole. Weil eben gilt, wie man so schön sagt, Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Dass wir gerettet sind, allein durch Gottes Werk. Er hat es initiiert. Es war seine Idee. Er hat es ausgeführt. Und er allein verdient unseren Dank. Huch. Ah. Alles wieder da. Wenn wir das glauben, wenn wir das verinnerlicht haben in uns, in unserem Herzen, dann wächst aus unserem Glauben auch Frucht. Dann verändert sich unser Herz, dann wird der Egoismus und die Selbstliebe, die jeder von uns irgendwo hat und kennt, das wird weniger werden. Und wir werden mehr an andere und an ihr Wohl denken. Freundlichkeit in Worten und Gedanken wird bei uns einziehen. Wir werden uns mit guten Werken hervortun, so wie Gott sich das wünscht. Aber verinnerlichen wir diese Grundlage, vergessen wir sie nicht, ja, hämmern wir sie uns ein, Tag für Tag denken wir daran, sprechen wir uns das zu. Gott hat uns gerettet, es war sein Werk. Wie Paulus das hier formuliert hat, unübertroffen, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Gute Frucht erwächst aus dem Glauben an diese Botschaft. Ein zweiter Gedanke, gute Frucht und gute Lehre gehören zusammen. Ich will diesen Punkt in aller Kürze abhandeln, weil wir darauf eben einen Schwerpunkt gelegt haben und ja, legen sollten. Es heißt ja schließlich, ich will, dass du das mit Ernst lehrst. Deswegen dieser Punkt entsprechend kürzer jetzt. Gute Frucht und gute Lehre gehören zusammen. Das wird in Vers 9 bis 11 deutlich, in denen Paulus auch in Kürze nochmal auf diese falschen Lehrer zurückkommt, mit denen Titus ja zu tun hatte. Vers 9, da können wir noch mal kurz drauf hören. Da heißt es, von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz, halt dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Paulus macht hier am Negativbeispiel deutlich, was eben nicht zu guter Frucht gehört, was nicht zu guter Frucht führt, nämlich Themen, die nicht weiterführen, Nebensächlichkeiten. Diskussionen, die sich nur in abstrakten Theoriegebäuden erschöpfen. Das ist Lehre, die unnütz ist, die nichtig ist. Das ist Lehre, die zu nichts Gutem führt. Ebenso führt nicht zu guter Frucht, wenn man sich dann über diese Themen auch noch streitet und entzweit. Gute Frucht und gute Lehre gehören zusammen. Aber wenn falsche Dinge in den Mittelpunkt gestellt werden, wenn Nebensächlichkeiten zu breiten Raum bekommen, wenn Randthemen zum Wichtigsten werden, dann wird daraus nichts Gutes wachsen können. Es gibt ja manche christliche Kreise, in denen die Leute über spezielle, hochkomplizierte Endzeitfragen stundenlang debattieren können. Und dann gibt es Leute, die sind davon überzeugt, dass allein ihre Anschauung zu diesem so schwierigen Thema die einzig richtige ist. Und dann kann man da diskutieren, Stunden über Stunden, Tage über Tage. Und es führt nicht weiter, es führt höchstens zum Streit. Oder da gibt es andere Lehrrichtungen, die vielleicht die gleichen biblischen Begriffe benutzen, ja, wie wir sie auch kennen, aber anders füllen und so auch auf falsche Wege führen. Das ist ein Problem. Weil gute Frucht und gute Lehre zusammengehören. Es wird keine gute Frucht wachsen, wo Verkehrtes gelehrt oder Nebensächlichkeiten so in den Mittelpunkt gestellt werden. Das ist auch der Grund, warum Paulus dann in Vers 10 und 11, vielleicht haben wir das gehört, vielleicht ist uns das aufgefallen, als ich den Text das erste Mal gelesen habe, das ist der Grund, warum Paulus in diesen Versen so scharf reagiert. Das ist ja wirklich sehr scharf. Und warum er Titus anweist, gegen diese Leute vorzugehen und sich nach mehrfacher Ermahnung von ihnen notfalls auch zu trennen, damit die Gemeinde geschützt ist vor falscher Lehre. Damit der Weg frei ist, dass gute Frucht entstehen kann. Weil gute Frucht und gute Lehre zusammengehören. Weil das eine Folge des anderen ist. Das ist ja so wie eben mit den normalen Pflanzen, mit unseren Brombeerpflanzen meinetwegen. Nur dann bringen sie gute Frucht, wenn sie gut versorgt sind. Wenn sie gehegt und gepflegt werden. Wenn schädlicher Einfluss ferngehalten wird. So bringen auch wir als Nachfolger Jesu nur dann Frucht, wenn die gute Lehre uns prägt. Frage ich mich also, ist es gute? Ist es wahrhaftige Lehre, der ich mich aussetze? Die ich höre, wenn ich mir zum Beispiel eine Predigt irgendwo aus dem Internet ziehe, da ist die Bandbreite ja auch sehr groß, von sehr, sehr gut bis nicht so empfehlenswert oder bis sehr, sehr schlecht. Oder wenn ich mir vielleicht ein christliches Buch kaufe. Fordert mich das? Baut mich das auf? Und vor allem, ist es wirklich das, was die Bibel auch lehrt? Und was sind das eigentlich für geistliche Themen, mit denen ich mich gerne beschäftige? Geht es da um die wirklich wichtigen Dinge oder neige ich dazu, vielleicht ein verbissener Besserwisser zu werden, der irgendwelche Nebenfragen ja zu Hauptthemen deklariert? Gute Frucht und gute Lehre gehören zusammen. Und gute Frucht wächst nur da, wo sie durch gute Lehre geprägt wird. Dadurch genährt wird, müsste man viel eher sagen. Und ein dritter Gedanke, gute Frucht ganz praktisch. Zuletzt ist das ja natürlich das Entscheidende, dann zu fragen, wie wir praktisch gute Frucht bringen können in unserem Leben. Und Paulus gibt in diesen letzten vier Versen einige Hinweise. Vers 12 folgende. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so komm eilend zu mir nach Nikopolis, denn ich habe beschlossen, dort den Winter über zu bleiben. Zenas, den Rechtsgelehrten, und Apollos rüste gut aus zur Reise, damit ihnen nichts fehlt. Lass aber auch die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Fünf kurze Hinweise habe ich gefunden aus diesem Text, wie wir praktisch Frucht bringen können in unserem Leben. Das erste ist, einsatzbereit sein. Wir sehen das hier am Beispiel des Titus, was Einsatzbereitschaft bedeutet. Er ist ja gerade erst aktiv geworden auf Kreta, deswegen kriegt er diesen Brief von Paulus mit Anweisung für diesen Dienst dort. Und er hat eine schwere Aufgabe vor sich. Er soll sich um Gemeinden kümmern, es waren ja mehrere. Er soll für Älteste sorgen in diesen Gemeinden. Er soll falsche Lehre, die Verwirrung stiften, zum Schweigen bringen. Ganz ohne Zweifel eine große, eine schwierige, fordernde Aufgabe. Aber Paulus, der hat schon die nächste Aufgabe für Titus im Kopf. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so komm eilend zu mir nach Nikopolis. Also Titus war offenbar jemand, von dem Paulus wusste, dass er sich auf ihn verlassen konnte und dass er auch bereit war, sich mit ganzer Kraft, mit seiner Zeit, mit seinen Gaben für diesen Dienst einzusetzen. Paulus wusste, dass Titus ihm seine Bitte, zu ihm zu kommen und ihn zu unterstützen, nicht abschlagen würde. Er würde nicht einfach sagen nach dem Motto so, lieber Paulus, nach diesem anstrengenden Einsatz hier auf Kreta brauche ich jetzt erstmal 3 Wochen Urlaub oder ein Sabbatjahr. Nein, Titus ist einsatzbereit. Einsatzbereitschaft braucht es auch, um Frucht zu bringen. Frucht wächst nicht auf dem Liegestuhl oder auf der Couch. Nicht umsonst heißt es ja auch in Epheser 2, Vers 10, dass wir wandeln sollen in den guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Wandeln, das hat ja was mit Bewegung zu tun, mit Aktivität. Ja, Gott hat die Werke bereitet, aber wir sollen in ihnen wandeln. Es hat was mit Bewegung, Aktivität zu tun. Einsatz braucht es also, um Frucht zu bringen. Dann ein zweites, Neues wagen. Das zeigt sich auch in diesem Vers, dass Titus jemand war, der bereit war, Neues zu wagen. Vermutlich war er, ähnlich wie Timotheus, auch noch ein relativ junger Mann gewesen. Und ihm wird ja hier von Paulus ziemlich viel Verantwortung übertragen für diese Gemeinden auf Kreta. Aber er nimmt sich dieser Aufgabe an. Er wagt sich daran. Ebenso würde er auch Paulus' Ruf nach Nikopolis folgen zu einer anderen, nicht näher benannten Aufgabe. Er war offensichtlich bereit, Neues zu wagen, Verantwortung zu übernehmen. Er würde sein Bestes tun und ansonsten Gott, seinem Herrn, vertrauen. Diese Bereitschaft, Neues zu wagen, die braucht es auch heute noch, um Frucht zu bringen. Die Bereitschaft, zum Beispiel eine Aufgabe zu übernehmen, die man vorher noch nie gemacht hat. Man keine Ahnung hat, ob das überhaupt funktioniert. Vielleicht hast du noch nie einen Besuch gemacht bei älteren Geschwistern. Oder vielleicht hast du dich noch nie an der Planung einer Gemeindeveranstaltung beteiligt. Und du fühlst dich unerfahren, vielleicht überfordert auch ein bisschen. Trotzdem ist es wichtig, auch mal etwas Neues zu wagen, mal etwas auszuprobieren oder mal den Vorschlag, den jemand macht, ja, einfach mal zu folgen und zu testen, ob das etwas ist, was zu dir passt, was funktioniert, was vielleicht die Sache ist, durch die du Frucht bringen kannst. Etwas Drittes, flexibel sein. Ob auf Kreta im Lehrdienst, in mehreren Gemeinden oder so im persönlichen Dienst für Paulus in Nikopolis, ist ganz egal. Titus ist flexibel. Wo er gebraucht wird, geht er hin. Wo er gebraucht wird, bringt er sich ein. Er ist flexibel und bringt so diese ganze Jesus-Bewegung voran und es entsteht Frucht. Ich frage mich manchmal, wie viel Frucht uns heute eigentlich entgeht, weil wir teilweise ein bisschen unflexibel geworden sind. Wir wollen Jesus dienen, ja, aber bitte nur dann, wenn die Umstände alle unseren Vorstellungen zu 100% entsprechen. Die Aufgabe soll unserer Leidenschaft voll entsprechen, dem, was wir gerne machen, wofür unser Herz schlägt. Mit den anderen Menschen, mit denen wir zu tun haben werden in dieser Aufgabe, ja, da wollen wir möglichst voll auf einer Wellenlänge liegen. Das Ausmaß der Aufgabe soll optimal in unseren Alltag passen, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und zeitlich soll der Dienst natürlich auch so gelegen sein, dass er sich schön eintakten lässt in das bereits vorhandene Raster. Und wenn nur eine dieser Anforderungen nicht ganz erfüllt ist, dann warten wir eben ab, ob es eine bessere, eine andere Gelegenheit zum Dienst gibt. Diese Tendenz zumindest, die gibt es teilweise. Kann es sein, dass wir da manchmal zu unflexibel geworden sind? Dass wir zu wenig Kompromissbereitschaft mitbringen? Und dass der Dienst manchmal sogar mehr unserer Selbstverwirklichung dienen soll als Gott und seiner Gemeinde? Ein gewisses Maß an Flexibilität jedenfalls. Ein Stück weit diese Haltung, ich helfe mit dort, wo ich gebraucht werde, die bringt auch ganz praktisch Frucht. Das braucht es. Dann haben wir noch was, andere weiterbringen. Paulus schreibt, Zenas, den Rechtsgelehrten, und Apollos, rüste gut aus zur Reise, damit ihnen nichts fehlt. Vers 13. Frucht entsteht auch dort, wo wir dafür sorgen, dass andere weitergebracht werden. Sei es, indem wir sie mit hineinnehmen in einen Dienst vielleicht und ihnen etwas beibringen, oder sei es, indem wir sie praktisch unterstützen, einen Dienst zu tun, hier für die Ausrüstung zu sorgen, oder sei es, indem wir an einem Dienst geistlich im Gebet, in der Anteilnahme, daran so Anteil nehmen und ihn so unterstützen. Auch dadurch entsteht Frucht, dass wir andere weiterbringen. Und schließlich ein Vorbild sein. Ein Vorbild sein. Ja, ein Vorbild sein. Paulus schließt Vers 14 mit dieser Aufforderung: Lass aber auch die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Nicht nur Titus soll Frucht bringen. Nicht nur er soll sich mit guten Werken hervortun, sondern auch die Menschen, die er anleitet, die ihn sehen, die ihn beobachten können. Gute Frucht entsteht auch dadurch, dass wir zum Vorbild für andere werden, die wiederum Frucht bringen. Also 5 ganz praktische Hinweise hier, ganz kurze Gedanken, wie praktisch Frucht entstehen kann. Wir brauchen Einsatzbereitschaft. Wir brauchen den Mut, auch mal Neues zu wagen. Es ist wichtig, flexibel zu sein. Es ist wichtig, auch andere weiterzubringen. Und letztendlich gilt es auch, ein Vorbild zu sein, was andere wiederum zum Dienst motiviert. Und das alles, das sind dann übrigens auch Eigenschaften, die dazu nötig sind, damit Gemeinde Jesu wächst, damit Gemeinde Jesu vorankommt. Bedenken wir, als Paulus das hier von Titus so fordert, steckte die Ausbreitung des christlichen Glaubens noch ziemlich in den Kinderschuhen. Der Glaube an Jesus war noch nicht etabliert. Das war eine absolute Missionssituation. 60er Jahre nach Christus. Da brauchte es einsatzbereite und flexible Mitarbeiter. Da brauchte es Leute, die als Vorbilder vorangehen und andere weiterbringen. Da musste man auch mal Neues wagen. Anders geht es in so einer Pioniersituation gar nicht voran. Anders wäre aus dieser kleinen christlichen Bewegung im ersten Jahrhundert nicht so schnell so etwas Großes entstanden. Und das gilt ja nach wie vor. Gerade dort, wo Gemeinde noch eher klein ist, wo Gemeinde noch eher wenig Kraft und Möglichkeiten hat, wo das noch begrenzt ist, gerade dort ist so eine Haltung umso wichtiger. Und das trifft dann, das denke ich schon, auch auf uns hier in unserer Borkener Gemeinde schon ziemlich gut zu. Ja, wir sind schon ein paar Jahrzehnte hier am Ort. Wir sind nicht mehr ganz frisch hier. Wir haben ein eigenes Haus, das ist schön. Wir haben eine ganze Menge Gruppen. Wir sind sicher nicht mehr ganz im Anfangsstadium. Und doch, sind wir auch noch relativ klein. Noch keine große, etablierte, richtig gefestigte Gemeinde. Da fehlt uns sicher noch was zu. Und unsere Kraft und Möglichkeiten, das merken wir ja auch immer wieder, sie sind begrenzt. Und wir sind ganz sicher nach wie vor in einer Missionssituation. Da braucht es Menschen, da braucht es Glaubensgeschwister, die bereit sind, sich einzubringen, damit auch hier in Borken dadurch Frucht entsteht, die Gott ehrt. Denn dazu dient letztendlich alle gesunde Lehre. So wichtig sie ist, das haben wir ja gelernt in unserem Durchgang hier durch den Titusbrief, so ist gesunde Lehre ja letztendlich kein Selbstzweck. Nein, sie soll uns einerseits natürlich persönlich festigen, das ist wichtig, deshalb wollen wir uns hier in sie gründen, aber andererseits, das ist vielleicht noch wichtiger, andererseits soll sie uns verändern, damit wir anders leben, damit wir Frucht bringen, damit sich die Botschaft von Jesus Christus ausbreitet und Gott geehrt wird. Amen.